ARD. Heute reden wir im Podcast über zwei Staaten, die auf sehr viel Öl sitzen und beide an einem ziemlich kritischen Punkt stehen. Iran und Venezuela. Im Iran kommt es ja gerade zu massiven Protesten gegen die Führung. Das Regime wiederum geht hart gegen seine Gegner vor. Und Venezuela muss sich komplett neu ordnen im Grunde, nachdem US-Präsident Donald Trump das Land angegriffen, Ex-Präsident Maduro gestürzt hat und in Zukunft ja Venezuelas Öl fördern will. Mit Blick auf beide Staaten wächst also gewissermaßen auch die Sorge ums Öl. Ich kläre in den nächsten 10 Minuten mit meinem Kollegen Nicolas Lieven aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion, wie kritisch die Lage beim Öl gerade wirklich ist und an welcher Stelle wir sich verändernde Ölpreise eigentlich zuerst bemerken. Damit Hi zu 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Melanie Böff. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Alle unsere Folgen findet ihr wie immer in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich spreche jetzt mit Nicolas Lieven. Hi Nicolas, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich, Melanie.
Es heißt ja immer, der Iran sei einer der ganz großen Player am Ölmarkt. Vielleicht klären wir doch erstmal, wie groß ist denn da der Iran überhaupt?
Schon ganz ordentlich. Also Iran ist immer irgendwie unter den Top 10 in der Welt, was die Förderung angeht. 4%, das hört sich jetzt nicht nach wahnsinnig viel an. Klar, USA sind weiter vorne, Saudi-Arabien, Russland, ja, aber Iran ist einfach wichtig. Iran ist Mitglied der OPEC, also sogar Gründungsmitglied der OPEC, dieser Organisation Erdöl exportierender Länder, die beliefern ungefähr, so man sagt, so roundabout 65-70% des Marktes mit Öl. Und Iran hat halt immer ein ganz entscheidendes Wort mitzusprechen, wenn es um Politik geht, wenn es um Förderquoten gibt. Und man darf auch eins nicht vergessen, Iran verfügt einfach über wirklich große Erdölvorkommen.
Ja, du hast gesagt, der Iran hat da immer ein Wörtchen mitzureden. Es gelten aber ja auch Sanktionen, muss man sagen. Wie spürbar sind da die Auswirkungen für Iran?
Ja, wir sagen ja immer, Sanktionen sind dazu da, um umgangen zu werden. So. Und Iran macht das, ja, es gibt diese Sanktionen, das ist so gegen den Ölhandel, vor allen Dingen wegen des Atomprogramms des Iran. Also diese Sanktionen haben vor allem die USA verhängt. Aber wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht man einfach, dass die Ölexporte des Iran doch gestiegen sind, weil man Schattenflotten nutzt, um Öl zu transportieren. Schattenflotten, das sind ja immer diese Tanker, die man gar nicht richtig zuordnen kann, die ihre Ortungssysteme ausgestellt haben und so weiter. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass iranische Schiffe oft sanktioniertes russisches Öl übernehmen, und zwar auf See. Dann wird das abgepumpt, umgelagert, anders deklariert. Und das muss man einfach sagen, egal ob legal oder illegal, Iran ist einfach ein wichtiger, ein sehr einflussreicher Player am Markt.
Und Iran braucht natürlich auch diese Einnahmen aus dem Öl ziemlich dringend, oder?
Genau, weil die wirtschaftliche Lage ja extrem schlecht ist in dem Land. Die Landeswährung Rial ist abgestürzt. Wir haben eine Inflationsrate von 50%. Bei einzelnen Waren noch viel, viel mehr. Bei Lebensmitteln sagt man bis zu 70% und noch darüber. Und in der Nacht ist ja auch noch so, dass der amerikanische Präsident Donald Trump Strafzölle zusätzliche verhängt hat, nämlich auf amerikanische Handelspartner, die auch mit Iran handeln, 25% on top nochmal auf alle Waren. Und da hat er natürlich die ganz großen Handelspartner des Iran irgendwie im Blick. Türkei, Indien, Pakistan, Kuwait, aber auch die anderen, auch deutsche Firmen handeln natürlich mit Iran. Maschinenbau, Chemie, Pharmaprodukte und so weiter und so weiter. Ob die jetzt auch von den Strafzöllen betroffen sind, das wissen wir noch nicht. Aber eins ist klar, für den internationalen Handel mit Iran dürfte das alles Folgen haben und natürlich damit auch für die Bevölkerung.
Dann blicken wir doch mal auf den Ölmarkt. Also sollte die Lage in Iran eskalieren und das Land als Öllieferant ausfallen, könnte Venezuela eine Alternative sein? Ich meine, also US-Präsident Donald Trump hatte sich da ja zuletzt mit diesem Militäreinsatz nach umgeschaut, wenn man es mal so ausdrücken möchte.
Ja, genau. Und er hat sich ja auch selbst beim Ölhandel ordentlich mit ins Spiel gebracht. Also man muss natürlich wissen, Venezuela, haben wir auch darüber berichtet, da lagern einfach riesige Ölvorkommen. Venezuela, die größten der Welt. Iran übrigens die drittgrößten der Welt. Aber es muss halt auch immer irgendwer fördern. Und es ist ja so, dass der amerikanische Präsident zuletzt die Ölkonzerne zum Gespräch geladen hat. Und da war die Bereitschaft, ich sage jetzt mal außer Chevron, aber die Bereitschaft war schon sehr überschaubar, und zwar auch deswegen, weil natürlich die Lage in Venezuela völlig unklar ist und die Konzerne Rechtssicherheit haben wollen. Die sind ja in den vergangenen Jahren auch schon mehrfach in Venezuela enteignet worden.
Ja, ExxonMobil zum Beispiel, ein großer US-amerikanischer Ölkonzern, hatte sich da auch verhalten geäußert und gesagt, dass sie unter diesen Bedingungen in Venezuela eben nicht investieren wollen. Und das hat aber Trump dann natürlich gar nicht gefallen.
Es hat ihm gar nicht gefallen, aber ehrlicherweise muss man da sagen, seine Politik ist ja auch nicht wirklich berechenbar für die Konzerne. Und das ist auch noch wichtig, dieses venezolanische Öl gilt als ein ganz, ganz schweres Öl. Also das hat so Fließeigenschaften von Teer, heißt es immer. Und das kann einfach nicht überall verarbeitet werden. Das braucht spezielle Anlagen, das ist sehr, sehr teuer. Und die große Sorge ist natürlich da, wenn jetzt viel venezolanisches Öl kommt, den Markt überschwemmt, dann geht es mit dem Ölpreis möglicherweise nochmal in die Knie und dann ist es natürlich in vielen Konzernen auch so, die wollen ja Geld damit verdienen und das funktioniert dann vielleicht gar nicht mehr. Aber das, was du gesagt hast, ist halt auch ein Punkt. Trump hat diese Haltung der Konzerne tatsächlich überhaupt nicht gefallen, hat schon mit Konsequenzen gedroht, gerade gegen Exxon. Aber dieser ganze Vorgang zeigt vor allem eins, auch wenn es auf dem Papier immer ganz einfach aussieht, da fällt irgendwas weg, da kommt irgendwas dazu und dann verrechnen wir das und funktioniert dann irgendwie schon. Nee, funktioniert halt nicht so einfach wie auf dem Papier, ist das halt in der Realität nicht umzusetzen.
Ja, und die Sorge vor einer möglichen Eskalation in Iran, die ist ja weiter da. Möglicherweise auch vielleicht ein Militärschlag der USA, das ist nicht komplett ausgeschlossen. Und dann geht es aber ja nicht nur um iranisches Öl, oder?
Ja, also es geht natürlich, wenn wir uns das anschauen, mal die Karte, muss man sich einfach mal vorknöpfen und da sieht man, wo Iran so liegt und das ist quasi am Nadelöhr des weltweiten Ölhandels, nämlich der Straße von Hormuz. Das ist eine Meerenge, wird immer mal wieder darüber berichtet. Das ist so zwischen Persischem Golf und Arabischem Meer und da gehen ungefähr 20% des weltweit gehandelten Öls durch. Das kann man sich auch angucken auf der Karte. Da sind die Vereinigten Arabischen Emirate, da ist Katar, da ist Kuwait. Da ist Irak, Bahrain und so weiter. Und die Sorge ist einfach da, wenn das eskalieren sollte dort, dass Iran das möglicherweise blockiert. Und das ist recht einfach. So auf den ersten Blick denkt man, naja, 50 Kilometer Breite, wie willst du das blockieren? Aber die Fahrrinnen selbst, die sind nur hin und zurück jeweils ungefähr 3 Kilometer breit. Und da reichen, vereinfacht gesagt, ein paar Seeminen oder ein paar Drohnen oder vielleicht 1, 2, 3 gekaperte Containerschiffe, dann ist er dicht.
Und was heißt das Ganze jetzt aktuell für den Ölpreis, Nikolas?
Ach ja, also ich sag mal, so halbwegs ruhig ist es noch. Der Ölpreis hat schon angezogen, so in den letzten Tagen, so 6-7% ging es da nach oben. Muss natürlich sagen, am Ölmarkt geht es auch mal ganz schnell nach oben. Man darf sich jetzt aber auch nicht verrückt machen lassen, weil vor 2 Jahren, da war das noch so, dass Analysten auch immer gesagt haben, wenn die Straße von Hormuz betroffen ist, dann steigt der Ölpreis auf 90 oder 100 Dollar oder 150 Dollar pro Barrel, also pro Fass. Das wäre ungefähr 2,5-mal so viel wie jetzt. Das ist damals auch nicht passiert, weil es dann nicht eskaliert ist und weil die Märkte doch relativ gelassen reagiert haben und sich schnell gefangen haben, weil die Lieferketten am Ende dann doch gehalten haben.
Okay, also noch ist es ruhig, sagst du. Wenn sich das jetzt aber ändern sollte, wo spüren wir einen steigenden Ölpreis zuerst?
Beim Tanken. Machen wir es einfach an der Tankstelle. Der Sprit wird einfach teurer werden. Das hat Folgen für Autofahrer, aber nicht nur für Autofahrer, natürlich auch für die Transporte. Waren könnten teurer werden. Lebensmittel im Supermarkt zum Beispiel müssen ja auch transportiert werden. Heizen natürlich. Heizöl ist auch immer so ein großes Thema. Und dann steckt Öl einfach überall drin. Also in Medikamenten und Chemikalien, in Kosmetik, in Kleidung, in Verpackungen, in Düngemitteln. Überall steckt irgendwo Öl drin. Und das würde sich dann tatsächlich auch fast überall auswirken. Vielleicht auch ein bisschen verzögert. Aber wenn Öl teurer wird, wird vieles andere eben auch teurer, dann könnte die Inflation wieder steigen. So, und wenn wir jetzt über so viel Negatives sprechen, muss ich allerdings das Pferd ein bisschen einfangen. Nochmal, die Lage am Ölmarkt ist im Augenblick noch relativ entspannt. Also hat schon ein bisschen angezogen, aber relativ entspannt. Von daher, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen.
Absolut. Erstmal keine Panik. Im Moment ist die Lage entspannt. Vielen Dank, Nikolas, für die ganzen Infos.
Ja, sehr gerne.
Und wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Morgen reden wir hier über das Thema Erbschaftssteuer. Wird ja wild diskutiert in Deutschland und diese Steuer soll reformiert werden. Welche Regeln da eigentlich bisher galten und was vielleicht in Zukunft und wie viel überhaupt in Deutschland vererbt wird, das klären wir dann morgen. Und damit euch einen schönen Tag. Macht's gut.